Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war von Anbeginn, wie es ist und sein wird, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr Vater, du hast uns eingeladen, in der Frühe dieses Tages diesen Ort aufzusuchen, da man betet und singt und dein Wort verkündet. Wir wissen, es ist nicht selbstverständlich, dass wir kommen durften, dass du deinen Sohn am Kreuz unsere Sünde tragen ließest. Gibt uns den Mut, vor dir zu erscheinen. Und nun bitten wir dich, dass du uns um Christi willen annehmest. Gib, dass wir nicht versuchen, vor dir etwas zu verbergen. Wir möchten jetzt hören, was du uns sagen willst. Aber wir Menschen können weder dein Wort verkünden, noch es verstehen, wenn nicht dein Heiliger Geist beides in uns wirkt. Treuer Heiliger Geist, öffne uns das Ohr, dass wir hören, wie ein Jünger hört. So bitten wir dich um das große Wunder, dass es am heutigen Tag bei vielen von uns zu einer Begegnung mit dir komme, uns zum Segen und dir zum immerwährenden Lob und Preis. Amen. Und nun fahren wir weiter in der Auslegung des ersten Samuelbuches und kommen heute zum 28. Kapitel. Und es begab sich zu jener Zeit, dass die Philister ihr Heer zum Kriegszug sammelten, um wieder Israel zu streiten. Da sprach Achis zu David: Du wirst wissen, dass du mit mir im Heer ausziehen musst, du und deine Leute. David aber sprach zu Achis: Gut, nun wirst du erfahren, was dein Knecht zu leisten vermag. Achis sprach zu David: Gut, ich mache dich zum Hüter meines Hauptes für die ganze Zeit. Samuel war gestorben. Und ganz Israel hatte die Totenklage um ihn gehalten und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Saul aber hatte das Land von Totenbeschwörern und Wahrsagern gesäubert. Nun versammelten sich die Philister, drangen ein und lagerten sich bei Sunem. Saul aber versammelte ganz Israel, und sie lagerten sich am Gilboa. Als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz zitterte sehr. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr gab ihm keine Antwort, weder durch Träume, noch durch das heilige Los, noch durch die Propheten. Da sprach Saul zu seinen Dienern: Suchet mir ein Weib, das Macht hat über Totengeister, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Diener sprachen zu ihm: Ein Weib, das Macht hat über Totengeister, gibt es in Endor. Da verstellte sich Saul, zog andere Kleider an und ging mit zwei Männern hin, und sie kamen bei Nacht zu dem Weibe, und er sprach, Wahrsage mir doch durch den toten Geist, und bringe mir den herauf, den ich dir nenne. Das Weib sprach zu ihm, du weißt doch, was Saul getan hat, dass er die toten Beschwörer und Wahrsager im Land ausgerottet hat. Warum legst du mir eine Schlinge, dass ich getötet werde? Saul aber schwur ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es soll dich keine Schuld in dieser Sache treffen. Da fragte das Weib, wen soll ich dir heraufbringen? Er antwortete den Samuel, bring mir herauf. Da schaute das Weib Saul an, schrie laut auf und sprach zu ihm, warum hast du mich getäuscht? Du bist ja Saul. Der König aber sprach zu ihr, fürchte dich nicht, sondern sage, was siehst du? Das Weib sprach zu Saul, einen Geist sehe ich aus der Erde heraufsteigen. Er sprach zu ihr, wie sieht er aus? Sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf, umhüllt mit einem Mantel. Da merkte Saul, dass es Samuel sei, und er neigte sich mit seinem Angesichte ehrfurchtsvoll zur Erde. Samuel aber sprach zu Saul, warum störst du meine Ruhe und lässest mich heraufkommen? Saul sprach, ich bin in großer Not. Die Philister streiten wider mich, Gott aber ist von mir gewichen und gibt mir keine Antwort mehr, weder durch Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, dass du mir zeigest, was ich tun soll. Samuel sprach, warum fragst du mich denn, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat. Der Herr hat dir das Königtum entrissen und es dem anderen gegeben, dem David. Weil du auf die Stimme des Herrn nicht gehört und seinen grimmigen Zorn an Amalek nicht vollstreckt hast. Darum hat der Herr dir heute das getan und hat auch Israel mit dir in die Hand der Philister gegeben. Und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Heer Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Da fiel Saul entsetzt der ganzen Länge nach zu Boden. Und er war in großer Furcht ob der Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. Das Weib aber ging zu Saul hin, und als sie sah, dass er ganz verstört war, sprach sie zu ihm, siehe, deine Magd hat dir gehorcht. Ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt und habe auf die Worte gehört, die du zu mir geredet hast. Und nun höre doch auch du auf deine Magd. Ich will dir einen Bissen Brot vorsetzen. Iss, damit du bei Kräften bist, wenn du deine Straße ziehst. Er aber weigerte sich und sprach, ich mag nicht essen. Da nötigten ihn seine Diener, und auch das Weib, und er willfahrte ihnen. Und er stand auf von der Erde und setzte sich auf das Lager. Das Weib aber hatte ein gemästetes Kalb im Hause. Das schlachtete sie eilends. Dann nahm sie Mehl, knetete es und buk daraus Brotfladen. Das setzte sie Saul und seinen Dienern vor. Und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen in selbiger Nacht davon. Das ist das 28. Kapitel im ersten Buch Samuel. Der Heilige Geist leite uns in alle Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, das Reich wird aus deiner Hand gerissen und dem anderen gegeben, dem David. Darum geht es in diesen Samuel-Büchern und nun auch in diesem 28. Kapitel. Es geht ums Reich. Es geht um die Tatsache, dass Gott auf dieser Erde sein Reich gegründet hat, dass er es gebaut hat. Gott ist heute am Bau seines Reiches und wird es vollenden. Und nun vernehmen wir in all dem, was die Bibel über Gottes Reich sagt, vernehmen es schon hier ganz am Anfang, dass dieses Reich anders ist als die Reiche dieser Welt. Es ist fremdartig. Es ist einmalig. Man kann es nicht vergleichen mit den Reichen dieser Welt. Und diese Andersartigkeit des Himmelreichs auf Erden, die konnten die Menschen von allem Anfang an nicht begreifen und nicht annehmen. Wir Menschen haben ja unsere eigenen Vorstellungen, Wünsche und Leitbilder, wie das Reich Gottes auf Erden aussehen müsste. Israel hat auch sein Wunschbild, wie wir immer wieder hörten. Israel wollte einen König haben, wie ihn die Nationen haben, wie ihn die umliegenden Heidenvölker haben. Israel tippte auf Saul. Saul war der schönste Mann im ganzen Land und war kein schönerer in Israel zu seiner Zeit. Um Haupteslänge überragte er alles Volk. Saul ist fotogen. Saul ist ein König, wie ihn die Völker träumen. Einen solchen König, ein solches Reich, will Israel. Aber Gott hat im Sinn, sein Reich anders zu bauen, als es den Träumen, den religiös-politischen Träumen der Völker entspricht. Gott hat einen anderen ausersehen, als ersten König des Reiches auf Erden, hat einen ausersehen, auf den kein Eselstreiber, ja buchstäblich kein Bein im ganzen Land von sich aus gekommen wäre. Gott hat den Jungmann David aus Bethlehem zum König seines Reiches bestimmt. Gott baut sein Reich auf Erden, wenn ich so sagen darf, à la Bethlehem, im Bethlehem-Stil, und nicht im Stil der Nationen. Und weil wir Menschen mit der Bauart Gottes nicht einverstanden sind, darum sieht sich schließlich Gott veranlasst, sein Himmelreich gegen unseren Widerstand zu bauen und in diese Welt hineinzusetzen. Es ist hier von einem Wegreißen die Rede. Es wird von Saul weggerissen werden und David gegeben. Und dieser Widerstand der Menschen, dass Gott sein Reich als Fremdkörper in die Nationen dieser Welt hineinbauen muss, verursacht von allem Anfang an viel Kopfzerbrechen und Herzeleid. Es fließen Tränen und es fließt Blut um dieses Reich von allem Anfang an. So steht Gottes Reich, das er auf Erden baut, nicht nur im Zeichen Bethlehems, sondern immer auch im Zeichen Golgathas. Das ist Gottes Reich, das er in Bethlehem und Golgatha baut. Das, liebe Gemeinde, ist uns bis auf den heutigen Morgen schwer begreiflich. Es will uns nicht hinein. Es gibt ein Zeichen, wie fremd uns die Art ist, in der Gott sein Reich auf Erden baut. Wie war es in den vergangenen Tagen? Haben wir Evangelische da nicht so etwas wie ein heimliches Unbehagen in uns verspürt, vielleicht sogar einen heimlichen Neid, ein protestantisches Minderwertigkeitsgefühl, vermischt mit heimlicher Bewunderung? Es redet ja niemand davon. Niemand so dumm. Aber es war halt vorhanden, dass manch ein Protestant geseufzt hat. Ach, dass doch auch einmal für eine evangelische Sache sämtliche Filmateliers, sämtliche Redaktionsstuben und sämtliche Rundfunk- und Fernsehstudios in Aktion treten müssten, dass doch auch einmal in Münster evangelische Würdenträger zusammen mit dem ganzen diplomatischen Chor in den Kirchenbänken säßen. Ach, dass doch auch einmal in einer Sache der evangelischen Kirche der Bundesrat in corpore mit dem Bundesweibel voran am Gottesdienst teilnehme. Dieses Gemisch von protestantischem Unbehagen, Minderwertigkeitsgefühl und Neid ist beunruhigend. Denn es verrät, dass auch unseres Herzens Gedanken, wo es um den Bau des Reiches Gottes geht, nicht in Bethlehem und nicht in Golgatha daheim sind, sondern dort, wo es fotogen zugeht. Auch wir möchten lieber ein Reich auf Erden nach Art der Nationen. Aber es ist halt anders. Gott hat halt beschlossen, im Zeichen Bethlehems und im Zeichen Golgatha, im Zeichen des Stalles und des Kreuzes zu bauen, in dieser Welt. Das ist das Helle, das ist das Erhellende, auch in diesem Kapitel, dass wir da hören, wie Gott sein Reich baut. Er baut es mit David und mit dem, der aus dem Hause und Geschlechte Davids hervorgehen wird, mit Christus. Auf den ersten Blick ist ja dieses 28. Kapitel unheimlich und dunkel. Es ist wohl das finsterste Kapitel im ganzen Alten Testament. Man wird an jenes Soldatenlied erinnert, in dem es die Strophe gibt, die Nacht ist ohne Ende, der Himmel ohne Stern, die Straße ohne Wände und was wir lieben, fern. Eine Nacht ohne Ende, ein Himmel ohne Stern. Aber liebe Gemeinde, sie ist nicht sternenlos. Auch diese Nacht nicht. Es gibt einen Stern. Er erinnert uns an den Stern von Bethlehem, dem die Weisen aus dem Morgenland folgten, bis dass er sie zur Geburtsstätte des Königs der Juden führte, in den Stall. Die Geburtsstätte dessen, der aus dem Hause und Geschlechte Davids ist. Und das heißt, und möchte das auch uns heute heißen, als sie den Stern sahen, wurden sie froh. Ja, es ist hier mehr als nur ein Stern. Es ist hier ein Wort. Ein einziges Gotteswort hat mehr Licht als sämtliche Sterne des Himmels. Es ist das Wort, das wir den Samuel zu Saul sagen hören. Der Herr wird dir tun, wie er durch mich geredet hat, und wird das Reich aus deiner Hand reißen und es dem anderen geben, dem David. Gott wird à la Bethlehem bauen und nicht à la Saul. Wenn wir uns nun diesem Kapitel noch ein wenig mehr nähern, man kann sich ja da nur herantasten, dann fällt uns auf, dass in der ganzen Umgebung des Kapitels, Kapitel vorher und nachher, in einem Wort von David die Rede ist. Daraus geht hervor, dass für Gott David die Hauptperson ist. Das Dunkle, diese dunklen Vorgänge um Saul stehen im Lichte Davids. Gott will David brauchen zum Bau seines Reiches. Aber nun, liebe Gemeinde, geht uns hier eine neue Eigenheit, eine weitere Eigenheit auf, wie Gott sein Reich baut. Gott braucht Menschen dabei. Gott sei Dank, er bedient sich Menschen. Aber wir hätten nun gedacht, wenn Gott sich Menschen bedient, dann müssen es Adellose, einwandfreie Menschen sein. Nun vernehmen wir hier, dass Licht und Schatten nicht so sauber auf David und Saul verteilt sind. Es sind Schlagschatten der Sünde, auch über David. David ist kein Ausbund von Tugend, kein Tadelloser, kein Hundertprozentiger. Das heißt im Kapitel vorher und nachher, dass David sich ein zweites Mal mit seinen 600 Mann und mit seinen Frauen und Kindern ins Ausland begeben hat, zu den Feinden Israels, zu den Philistern, zu einem der fünf Philisterfürsten, zu Achis nach Gath. Und dort, am fremden Hof, habe David ein Jahr und 4 Monate lang ein ekelhaftes Spiel gespielt. Er habe dort anhaltend dergleichen getan. Er sei der geschworene Feind Sauls und Israels und der erklärte Freund der Philister. Und diese Schaukelpolitik sei David so meisterhaft gelungen, dass der Philisterfürst hundertprozentig darauf hineinfiel und David zu seinem Adjutanten machte, zum Chef seiner Leibwache. Damit hat David sich und seinen 600 Mann und seinen Frauen und Kindern das Leben gerettet. Aber wie steht es um seine Erwählung zum König des Reiches, dass das Reich Gottes auf Erden sein soll? Wenn es auf Davids Verdienst und Würdigkeit ankäme, dann wäre David die längste Zeit König Israels gewesen. Aber Gott hat Mittel und Wege, seinen Willen durchzusetzen. Wenn es sein muss, sogar mit Hilfe der Feinde, ohne dass die es merken. Bei der Generalmobilmachung der Philister gegen Israel bekommt auch David den Marschbefehl gegen sein eigenes Volk. Und da geschieht es im letzten Augenblick, dass unerwartet und geheimnisvoll die 4 anderen Philisterfürsten Protest einlegen und David ausgemustert wird aus den Reihen der Philister. Seltsam, seltsam, wie Gott seinen Willen durchsetzt, wie gewaltig Gottes bewahrende Hand über David ist. Denn Gott will sein Reich bauen, mit David, auch mit Davids Fehlern. Gott baut auch mit unseren Fehlern sein Reich. Der Herr wird dir tun, wie er durch mich geredet hat. Er wird das Reich aus Sauls Hand reißen und es dem anderen, dem David, geben. Und nun fällt uns auf, liebe Gemeinde, nachdem wir endlich in dieses Kapitel einsteigen dürfen, dass es umgekehrt auch beim verworfenen Saul nicht nur Schatten gibt. Es gibt auch bei Saul Lichter. Es wird hier gleich am Anfang gesagt, dass Saul ein frommer König ist. Und zwar fromm an dem Punkt, an dem es in Israel drauf ankommt. Es gibt in Israel einen neuralgischen Punkt, wo es gilt, seine Frömmigkeit unter Beweis zu stellen. Einen Prüfstein. Und das ist die Stellung zum ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott allein fürchten. Gott allein vertrauen. Gott über alles lieben. Und verbunden mit diesem ersten Gebot die Stellung zu den Heiden, zu den Nationen, die Götter anbeten. Und schließlich die Stellung zum Tod, der ja im Heidentum eine besonders prononcierte Stellung einnimmt, der Tod. Israel darf sich von allem Anfang an eines nicht leisten, nämlich weltanschaulich selber mit dem Tode fertig zu werden. Das darf Israel nicht. Israel muss den Tod in die Augen schauen. Israel starb schwer. Und seine Totenklage war leidenschaftlich und laut. Israel darf nicht elegant wie die Griechen durch eine unsterbliche Seele das Todesproblem lösen, die von sich aus in die Ewigkeit eingeht. Und Israel darf erst recht nicht den schönen Traum Indiens träumen, mit der Philosophie der Seelenwanderung, die schließlich im herrlichen Nirvana endet. So darf Israel den Tod nicht verharmlosen. So darf Israel nicht fertig werden mit dem Tod. Gott hat Israel seine Lösung des Todesproblems zu schenken. Und das ist nicht Seelenwanderung, und das ist nicht Unsterblichkeit der Seele, sondern Gottes allmächtige Tat der Auferweckung, der Überwindung des Todes durch Auferweckung, wobei Christus der Erstling aller Auferweckter sein muss. So baut Gott sein Reich auf dieser Erde, dass er es ausweitet in alle Ewigkeit und in alle Räume hinaus durch sein Wunder der Auferweckung. Aber Israel soll nicht selber fertig werden mit dem Tod. Gott verbietet Israel, sich an Perlen zu verlieren, weil er ihm die eine köstliche Perle schenken will, die Auferstehung der Toten, das Ostergeschenk. Israel soll vor allem auch nicht in Grenzgängerei machen an der Todeslinie, in dem, was wir heute etwas Spiritismus oder nun etwas nobler Spiritualismus nennen. Da sind die Grenzen scharf. Es steht im Gesetz, wenn ein Mann oder ein Weib einen Wahrsagergeist oder einen Totengeist hat, so sollen sie getötet werden. Man soll sie steinigen. Sie sollen beseitigt werden. Und nun wissen wir, dass Saul diesem Befehl nachgekommen ist. Wahrscheinlich trieb der Okkultismus nach dem Tode Samuels besondere Blüten. Saul fuhr mit Feuer und Schwert gegen den Okkultismus los und rottete den Spiritismus aus im Land, soweit man ihn mit Polizeigewalt ausrotten kann. So hat sich Saul als Eiferer fürs Gesetz, als Hüter der Rechtgläubigkeit ausgewiesen, als linientreu orthodox. 1000 Jahre später hat ein anderer aus dem Hause und Geschlecht Benjamins, ein Nachbar Sauls, das Land auch durchgekämmt. Aber nicht auf Totenbeschwörer und Medien und Wahrsager hin, sondern er hat das Land durchgekämmt auf Boten und Zeugen des Auferstandenen hin, bis dass der Totenbezwinger, der Ostersieger, der Auferweckte, der Erstling der Auferstandenen, Christus selber ihm begegnete und ihm vor Damaskus sagte: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Liebe Gemeinde, und nun beim Einmarsch der Philister wird Saul von einer schrecklichen Angst befallen. Von einer solchen Angst, dass es heißt, er fürchtete sich und sein Herz zitterte sehr. Und in seiner Not, was tut er? Er tut, was ein Frommer in seiner Not tut. Er bittet Gott um Führung, um Weisung, um ein Wort. Beneidenswerter Saul, wenn einer erkannt hat, wenn einer diese reife Erkenntnis hat, dass ihm nur noch ein Wort von Gott helfen kann. Wären wir nur alle so weit, wäre manches anders. Und nun vernimmt er, dass Gott ihm nicht antworten will. Weder in einem Traum, noch durch den Dienst des Priesters, noch durch den Dienst eines Propheten. Gott schweigt. Ein Verzweifelter bittet Gott um ein Wort, und Gott schweigt. Was ist da los? Wo fehlt es da? Ist ein Knopf in der Leitung? Oder ist am Hörer ein Defekt? Wo fehlt es? Es fehlt nicht bei Gott. Gott hat nämlich geredet. Gott hat längst geredet. Gott hat sein Wort bereits gegeben. Und sein Wort lautete: Saul, tritt zurück. David ist der Erwählte. Aber Saul wollte dieses Wort nicht. Und weil Saul dieses Wort nicht wollte, darum gibt ihm jetzt Gott kein Wort. Darum ist sein Verkehr mit Gott blockiert durch seinen Ungehorsam. Liebe Gemeinde, ist es uns nicht, als redeten wir hier von einem Altbekannten, von einem nur zu gut Bekannten? Ist es denn mit unserer Frömmigkeit nicht oft so und immer wieder so? Wir bitten Gott um sein Wort. Aber wir wollen Gottes Wort nur so hören, wie wir wollen. Wir wollen daraus nur nehmen, was uns passt. Das andere schieben wir beiseite. Oh, diese Virtuosität, frommen Ungehorsam, Gott gegenüber. Und dann, wenn wir in Not sind, schreien wir. Und Gott schweigt. Gott schweigt, weil er darauf wartet, dass wir den Punkt erkennen, wo in unserem Leben Ungehorsam liegt. Das ist vielleicht ein einziger Punkt, wo der Ungehorsam den Segen blockiert. Es ist in segenslosen, geistlosen, gottverlassenen, leeren Zeiten gut, wenn wir den Fehler nicht bei Gott suchen. Es ist dann gut, Gott zu bitten, er möchte uns den Star stechen. Er möchte uns unser Herz aufdecken, so dass wir ihm alles herausgeben und uns reinigen von all unserem bösen, verborgenen Widerstand. Denn Gott will nicht, dass wir untergehen. Gott will retten und helfen. Frage mich, ob nicht die Kirche Christi schon längere Zeit an dieser Not leidet, dass wir wohl Gottes Wort verkünden und hören, aber da, wo wir es nicht hören wollen, haben wir Orapax. Da wollen wir nicht. Und Gott wartet, bis dass wir merken, wo unser Ungehorsam ist. Saul aber will nicht seinen Ungehorsam erkennen. Wie ein trotziger Junge besteht er darauf, dass Gott jetzt ein Wort zu ihm sage. Und dann geht er seinen Weg wie ein Amokläufer gegen Gott, der sein Freund sein könnte und nun sein Feind geworden ist. Der Unglückselige verfällt auf die wahnwitzige Idee, wenn man das noch eine Idee nennen kann, Gott zum Reden zu zwingen. Gott zum Reden zwingen, das ist Zauberei. Noch in jener Nacht zieht er sich um, verkleidet sich und im Schutz der Nacht, begleitet von zwei Männern, geht er hin zur Totenbeschwörerin, die in Endor ihr dunkles Gewerbe treibt. Diese meint zuerst, es sei eine Falle von Sauls Polizei, nachdem Saul ihr geschworen hat und ihr Sicherheit zugesagt hat, geht sie ans Werk. Es ist nun nicht ganz klar und eindeutig, ob nicht während dieser spiritistischen Sitzung plötzlich Gott eingreift. Es ist nicht ganz klar, ob es die Hexe von Endor ist, die den Geist Samuels heraufruft, oder ob es zuletzt auf einmal Gott ist. Plötzlich schreit die Totenbeschwörerin auf, entsetzt. Es könnte ja sein, wie damals zur Zeit Bileams, als Bileam dem Volke Gottes fluchen sollte und plötzlich Segen aus seinem Munde geht. Samuel redet mit Saul und teilt ihm mit, dass seine Todesstunde vorhanden ist. Am morgigen Tag wird er und seine Söhne zu ihm ins Totenreich hinunterkommen. Und Israel wird die Schlacht verlieren. Das Todesurteil. Das, was Saul längst schon wusste. Spiritistische Sitzungen haben noch nie etwas wirklich Neues zutage gebracht. Noch nie etwas zutage gebracht von jenseits der Todesgrenze, das wir nicht viel besser aus der Heiligen Schrift wissen. Es heißt, als Saul dieses Urteil vernahm, da sei er der Länge nach zu Boden gefallen und habe fast den Geist aufgegeben. Gott lässt sich bitten um ein Wort, aber er erteilt und entzieht sein Wort, wie er will. Abtrotzen lässt sich Gott nichts. Gott hat beschlossen, Saul das Reich zu nehmen und es David zu geben. Tags darauf stirbt Saul, stirbt mit eigener Hand, wie er in jener letzten Nacht Gottes unabänderlichen Ratschluss vernimmt. Da heißt es, sei ihm die Totenbeschwörerin beigestanden. Sie benimmt sich ganz und gar nicht unsympathisch dem Unglückseligen gegenüber. Sie gibt ihm und seinen Gefährten zu essen. Und dann heißt es, und da sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen die Nacht. Ist seltsam, dass der vierte Evangelist später von Judas fast die gleichen Worte braucht. Als Judas den Bissen genommen hatte, stand er auf und ging hinaus und es war Nacht. Besteht eine Nähe zwischen dem Saul des Alten Testamentes und dem Judas des Neuen Testamentes? Beide gehen zugrunde an ihrem verstockten Widerstand gegen Gott, an ihrem Eigenwillen. Beide gehen zugrunde, weil sie Gott zwingen wollen, wozu er sich niemals zwingen lässt. Und beide sterben durch die eigene Hand und um beide wird es Nacht. Die Nacht ist ohne Ende, der Himmel ohne Stern. Nein. Liebe Gemeinde, es gibt keine Nacht mehr ohne Ende. Und es gibt keinen Himmel mehr ohne Stern. Seit der Weihnacht, seit der Karfreitagsnacht, seit der Osternacht ist ein Stern aufgegangen. Und mehr als ein Stern. Es fällt Licht von David auf Saul, von Christus auf Judas. Es fällt Licht von Christus auch auf David und auch auf uns. Gott baut sein Reich. Und es kann ihn nichts und niemand hindern, sein ganz anderes, fremdes Reich in dieser Welt zu bauen. Und er baut sein Reich im Zeichen Bethlehems und im Zeichen Golgathas. Und Gott ladet uns ein und erlaubt uns von ganzem Herzen Tag und Nacht zu bitten, dein Reich komme. Amen. Wir bitten dich jetzt, Vater, um deiner Barmherzigkeit willen, lass es nicht zu, dass wir achtlos an den Geheimnissen deines Reiches vorbeigehen. Gewähre uns die Gnade, dass wir mit dabei sein dürfen, wo es in dieser Zeit und hier um deine Sache geht. Nimm uns dabei unter den Beistand und unter die Zucht des Heiligen Geistes. Lehre uns reden, wo es nötig ist, und lehre uns schweigen, wo es deine Sache fördert. Gib, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und doch getrost bleiben. Stärke allenthalben in den Gemeinden den Mut zur guten Entscheidung. Überwinde in deiner Kirche die Angst vor den Menschen und Mächten, damit die Welt erkenne, dass du am Werk bist. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Mehre unter uns die Bereitschaft, durch brüderliche Liebe das Böse zu überwinden. Stärke uns den Glauben, der dir allein vertraut. Und lass alle, die auf deinen Endsieg hoffen, nicht zu Schanden werden. Und wenn du kommen wirst, dein Werk in Herrlichkeit zu vollenden, dann lass uns bei den Kindern deines Reichs erfunden werden. Denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft. Und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.